bitte ich Sie, auf die Seite 1109 unten zu schauen, wo diese Gebetsverse von der berühmten Mechthild von Magdeburg stehen. Und dann bitte ich Sie, diese Verse mit mir zusammen zu beten. Wir stehen auf. Ich spreche immer den ersten Teil, ich lobe dich, Herr, und Sie stimmen in den zweiten Teil ein. Ich lobe dich, Herr. 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 So loben auch wir dich, Herr. Fülle unser Herz mit deinem Leben, denn du bist die Quelle, die nie versiegt. Du bist die Freude, die nie vergeht. Du bist der Tag, den kein Dunkel verschlingt. Lass mich alle Zeit in deinem Lichte stehen. Wir bitten dich, Herr, komme auch in dieser Stunde nun zu uns. Hebe auf, was uns zu schwer zum Tragen ist. Nimm weg, was mich müde macht. Stärke mich in meinem Glauben. Tröste mich in meiner Hoffnung. Höre unser Bitten, auch in unserem stillen Gebet. Erhöre uns, lieber Herr und Gott. Amen.
Und allerdings im Herzen und Leib.
Heute müssen Sie mit Vertretung vorlieb nehmen. Und weil ich zum ersten Mal hier in diesem schönen Gotteshaus den Gottesdienst halte, sollte ich mich doch, glaube ich, ganz kurz vorstellen. Ich heiße Hartmut Jetter und kenne Ihren Gemeindepfarrer gut. Der saß nämlich schon unter meinem Katheter. Und wir saßen uns in der Landessynode auch viel gegenüber. Und wer kennt schon die Chefbuche nicht? Ich war 15 Jahre an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd, nachdem ich zuvor auch Gemeindepfarrer gewesen bin, wie sich das für jeden württembergischen Theologen gehört, und zwar in Schwäbisch Hall. Und dann war ich Nachfolger von Oberkirchenrat Theo Sorg damals, 1980, als theologischer Referent im Oberkirchenrat und bin nun schon seit, ja, schon 5 Jahre im Ruhestand und bin dankbar, dass ich noch Vertretungsdienste tun kann. Noch ein Wort zum nächsten Sonntag schon. Ich freue mich, in dieser Kirche heute zu sein, denn die Batning-Notkirchen, und das ist eine von ihnen, die gehören zu meinen Jugenderinnerungen. Auch in meiner total zerstörten Heimatstadt Heilbronn wurde damals eine solche Batning, das ist der Architekt gewesen, Notkirche gebaut. Ich sage immer, gebaut nach den Plänen eines deutschen Architekten, der was konnte. Zweitens mit dem Holz aus Schweden. Drittens mit Geld aus Amerika. Und viertens mit den Backsteinen unserer Stuttgarter Trümmerfrauen. Wenn das nicht eine Geschichte ist. Im Übrigen, ich sagte, noch nie Gottesdienst gehalten, aber auf der Kanzel stand ich mal. Da musste ich meine Examenspredigt halten. Ich hoffe, dass es heute nicht wieder eine Examenspredigt ist. Ich rechne mit Ihrer Barmherzigkeit. Schriftlesung. Ich lese das Evangelium zum heutigen Sonntag. Nach Matthäus 9, wo Matthäus, der Zöllner, seine eigene Geschichte erzählt. Seine eigene. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte. Und es begab sich hinterher, als Jesus zu Tische saß im Hause, da kamen viele andere Zöllner und Sünder und saßen mit ihm zu Tisch. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu den Jüngern, warum isst euer Meister ausgerechnet mit Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber nun hin und lernet, was das heißt, was beim Propheten Hosea steht. Ein altes Zitat. Lernt das nun draußen, was es heißt, nämlich, ich, Gott, habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am kultischen Opfer. Denn ich, Jesus, bin gekommen, die Sünder zu rufen. Und nicht die Gerechten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Thank you. Nun singen wir als Hauptlied: Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. 579 in unserem württembergischen Regionalteil. Wir singen es nach dieser schönen Originalweise von Johannes Petzold. Alle vier Strophen. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es war schon anfangs Oktober, als mich die Bitte um diesen Vertretungsdienst heute erreicht hat. Niemand konnte damals ahnen, was uns im Februar dieses Jahres als bundesdeutsche Staatsbürger umtreiben wird. Tag um Tag. All die betrüblichen und auch deprimierenden und zuweilen erschütternden Nachrichten aus der Politik. Ich meine, auch der Prediger kann sich davon heute nicht frei machen. Soll er etwa so tun, als ob nichts gewesen wäre? Oder soll er, ja, was soll er? Bitte keine Sorge, es ist weder mein objektiver Auftrag, noch ist es subjektiv meine persönliche Art, eine politische Predigt zu halten. Auch heute stehe ich in der Pflicht, nichts anderes als das Evangelium von dem zu predigen, von dem es auch gerade im Evangelium geheißen hat: Barmherzigkeit ist mir wichtiger als Opfer im Gottesdienst. Barmherzigkeit. Also, keine politische Scheldrede. Man könnte sonst sehr schnell bei denen stehen, die ebenfalls im Evangelium von Jesus einen Auftrag bekommen haben, sich zu ändern in ihrem Denken. Sie heißen dort die Pharisäer. Und das soll scheint es heute auch noch geben, solche Leute. Aber ich darf an den Beginn meiner Predigt eine ganz neue Erfahrung stellen. Wieder einmal hat sich bewährt, dass man der Verheißung Jesu trauen kann, der in Matthäus 10, im Grunde genommen wenige Verse nach unserer Evangeliengeschichte, in Matthäus 10 gesagt hat zu seinen Jüngern, wenn ihr einmal nicht wisst, was ihr noch sagen sollt, vor allem in der Gerichtssituation, wo einem die Spucke wegbleibt, wenn ihr da nicht mehr wisst, dann es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Unsere Perikopen, liebe Schwestern und Brüder, unsere Perikopen sind kein starres Gesetz. Aber es ist frappierend, wie die immer wieder stimmen. Und so lasst uns nun hören auf die für den heutigen Sonntag Septuagesime ausgewählte Perikope, auf die beiden Verse aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 9, und die heißen so. So spricht der Herr, ein Weiser, also bitte nicht mit SZ oder Doppel-S geschrieben, sondern mit nur einfachem S, ein weiser Mensch rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein starker Mensch rühme sich nicht seiner Stärke. Und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr sei, der Barmherzigkeit, Recht und Gericht übt auf Erden. Denn das gefällt mir, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, für mich ist immer wieder das Faszinierende am Buch des Alten Testaments, an seinen Geschichten, wie auch an seinen Psalmliedern und an seinen Spruchweisheiten, wie es immer ins volle Leben hinein spricht. Es kommt aus dem Leben, es spricht eminent viel von Lebenserfahrung und gibt es wieder in neue Situationen, in neues Leben hinein. 2500 alt sind diese Worte. Und ich meine, sie geben wieder den besten Kommentar zur, ja, die Amerikaner sprechen von Lage der Nation. Zur Lage der Nation. Man muss sie nur einmal geschwind übersetzen. Etwas befreit vom Lutherdeutsch der Reformationszeit, übertragen in das Deutsch der heutigen Medien. Leute, seid vorsichtig mit dem vorzeitigen Halleluja-Reden. Das Wort Halleluja steht im hebräischen Text. Von den Halleluja-Rednern spricht er. Also, jubelt euch nicht zu schnell zu, ihr Professoren, die ihr eben einen Ehrendoktor schon wieder überreicht bekommen habt, oder gar noch den Nobelpreis. Das sind die Weisen. Schon gar nicht soll sich der Champion, so heißt es, glaube ich, in der Sprache, ja, soll sich, und übrigens, das habe ich in meinem Lexikon entdeckt, so soll das übersetzt werden, das Wort von dem Starken. Ja, kennen wir doch. Kennen Sie es? Gell? Also, auch der Champion, der soll vorsichtig sein mit dem Halleluja ausbrechen, wenn ihm die Goldmedaille umgehängt wird. Und erst recht der Multimillionär und der Multiölmulti und so weiter, und der auf der Vorstandsetage seines Wirtschaftsimperiums, Vorsicht, er soll sich nicht brüsten wie der reiche Kornbauer, von dem es im Gleichnis Jesu heißt, mein lieber Mann, nun iss und trink und lass es dir gut sein, denn du hast ausgesorgt. Wie oft habt ihr schon zu früh gejubelt? Oben auf dem Treppchen. Heute und morgen schon in den nächsten skandalösen Dopingskandal verwickelt. Alles erlebt. Ich denke, Sie lesen auch die Zeitung. Sich rühmen. Oh ja, also bleiben wir nüchtern. Jeder Mensch braucht so etwas wie ein Selbstwertgefühl. Ein Stückchen Stolz auf sich selbst und auf seine Leistungen. Das brauchen uns die Psychologen gar nicht in dicken Büchern bestätigen. Das wissen wir alle. Und wer etwas kann, der darf sich auch darüber freuen. Die Fünfjährige, die es wagt, vom 5-Meter-Brett herunterzuspringen und den Mut hat, die soll sich doch freuen darüber und die Eltern auch. Und der Abiturient, der in anständiger Weise sein Abitur geschafft hat, soll sich freuen und auch ein bisschen stolz sein. Und der Häuslisbauer, der es mit Fleiß und mit Sparsamkeit und mit Dauer etwas zu etwas gebracht hat, soll sich auch freuen. Niemand hat ein Recht, ihm das zu vermieten. Auch ein Kanzelprediger hat es nicht. Und das Evangelium tut's auch nicht. Das Evangelium ist nie ein Spielverderber oder ein Miesmacher gewesen. Was der Prophet im Blick hat, das ist, was in den Augen des Herrn nicht gut ist. Was ihm nicht gefällt, so heißt es hier. Und das ist in aller Freude und in allem Selbstwertgefühl die Gottvergessenheit des Weisen, des Starken, des Reichen. Wenn er Gott nicht kennt, oder noch besser mit dem französischen Philosophen Voltaire gesagt, auf die Frage, ob er denn Gott kenne, sagte er, oh ja, wir grüßen uns, aber wir sprechen uns nicht. Sieht so nicht die Gottvergessenheit unserer Tage aus? Gewiss, es gibt unserem Volk einen echten Atheismus. Wir wissen, wo er seine Heimat hat. Wir in unserem Württemberg, in der Zeitung heißt es sogar manchmal herabwürdigend, in unserem pietistischen Stuttgart, als ob das ein Mangel wäre. Es ärgert mich schon, wenn ich das so lese. Aber wir sind umgeben von den Mauern unserer Kirchen, von den Türmen und den Glocken und überall auch noch bis in die Sprache hinein von unserer überkommenen christlichen Tradition und von den Zeugen des christlichen Glaubens. Erinnerungen überall. Die Gottvergessenheit bei uns ist heimlich. Sie ist so, dass viele leben, als ob es ihn nicht gibt. Sie grüßen ihn nicht einmal, wie immerhin noch Voltaire getan hat. Mit seinem Wort so umgehen, als ob es wirklich zu den ausrangierten Akten gehört, auf die Bühne und dort verstauben, ins Archiv, wo keiner mehr nach ihnen sieht. Dass wir auch in unserem Volk anderen zugejubelt haben, Halleluja, oder Heil, das Gleiche. Die da sagten, wir brauchen den nicht mehr. Nicht einmal mehr als Arbeitshypothese. Und die Kirche, die ist ohnehin ein Auslaufmodell. Wir kennen die Machthaber, die in unserem Volk gesagt haben, noch vor Ende des letzten Jahrhunderts ist da zu Ende. Wir ahnen ja gar nicht hier in unserem Stuttgart, wie verheerend die Auswirkungen sind des staatlich verorteten Atheismus in den Schulen der DDR und in den Seelen der jungen Menschen drüben. Wir ahnen es noch gar nicht. Es ist notwendig, dass wir ab und zu mal dort hinüberfahren und mit Menschen darüber sprechen. Und dass wir verstehen, warum christliche, gerade christliche Eltern heute noch eine große Sperre haben, ihre Kinder in der Schule in den Religionsunterricht zu schicken, weil für sie nach wie vor die Schule der Hort des erzogenen Atheismus war. Ganz schlimm, kann ich so sagen. Aber wir hatten zuvor auch andere Zeiten, wo wir auch dieses Gloria anderen zugejubelt haben. Nicht nur das, vom Osten groß ist die Sowjetunion. Ruhm und Ehre allein der kommunistischen Partei. Lenin lebt. Ich habe diese großen Balkenüberschriften überall in der Sowjetunion gesehen vor der Wende. So, meine Lieben, ich meine, Jeremia ist und bleibt spannend. Ob zu seinen Zeiten damals oder heute, immer, wem gebührt das Halleluja, das Gloria, das Heil? Das bleibt ein Menschheitsthema. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Jeremia ungefähr 700 Jahre später noch einmal in der Bibel zu Wort kommt, in der Feder des Paulus. Paulus greift genau diese Verse von Jeremia 9 auf im Zusammenhang der Entfaltung der Rechtfertigungslehre, wo es ihm darum geht, und wer kann nun eigentlich vor Gott hinstehen als ein Gerechter? Also die Heiden, die können es schon gar nicht, die Griechen. Aber dann haben andere ihm zugesprochen, aber lieber Paulus, die Juden doch wenigstens. Und was sagte er? Die Juden und die Griechen, da ist kein Unterschied. Alle sind sie unter der Sünde. Griechen, das ist klar. Juden, oh ja, auch die. Da ist keiner, der gerecht ist vor Gott. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Jeremia heißt weise. Auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Römer 3. Glauben Sie mir, dass diese Worte mir in den letzten Wochen ständig, fast jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlage, in den Sinn kommen? Auch nicht einer. Alle sind sie. Mangeln sie des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Wo gibt es denn unter uns den Gutmenschen? Die letzten Wochen haben uns sehr ernüchtert, wenn wir es je nötig hatten. Selbst der Präses aus der Rheinischen Kirche, unser Ratsvorsitzender Kock, meint, die Affäre dieser einen Partei zeigt die Krise unserer Gesellschaft. So ist es wohl. Denn wo kommen wir in Deutschland hin, wenn keiner mehr nach Gott fragt, wenn keiner mehr Gott kennt und keiner mehr ihn seinen Herrn sein lässt, wenn sie alle zwar weise und gescheit und atemberaubend viel Wissen haben über den Kosmos, den Makrokosmos und den Mikrokosmos, wenn sie Stärke demonstrieren können, wenn sie über unvorstellbare Reichtümer an Geld und Gut und Kapital verfügen, aber es ihnen an dem einen fehlt, an dem Wissen, alles hat seine Grenzen. Und wie begrenzt ist doch der Mensch. Auch der Mensch des 21. Jahrhunderts, wir nehmen ihn in dieses neue Jahrhundert hinüber, den begrenzten Menschen, angefangen von Zahl 90, unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, wir kennen es. Unsere Jahre haben ein Ende, aber seine Jahre wären ewig. Unsere Treue, wie schnell kommt sie an ein Ende, aber seine Treue wäre. Unsere Weisheit, wie viele müssen ehrlich zugeben, wir sind ratlos. Aber seine Weisheit, unsere Barmherzigkeit, das ist der Schritt zur Klugheit, zur Weisheit des Lebens, vielleicht auch ein Stückchen zur Weisheit des Alters. Und dann, wenn das klar ist, weitermachen in der Richtung, die nun durch den Gottesspruch des Propheten gezeigt ist.
Gott setzt die Maßstäbe. Was wirklich weise, was wirklich stark ist, was wirklich reich ist. Die erste, die Barmherzigkeit. Die erste. Und Jesus hat den Jeremia voll darin bestätigt. Ja, die rangiert ganz oben. Christenmenschen, die die Tat der Barmherzigkeit oben anstellen, mitten in einer Welt, die immer unbarmherziger wird. Oder will denn jemand behaupten, der Kapitalismus unserer Zeit mache uns barmherziger? Oder unser wahnsinniger Straßenverkehr? Oder unsere ungeheure fortschrittliche Arbeitswelt? Oder unsere Medienkultur? Barmherzigkeit, das heute zu lernen, ist vielleicht viel schwieriger als noch früher. Oder das Recht. Jeden Tag lesen wir es in der Zeitung, wir haben einen Rechtsstaat. Gut, auf dem Hintergrund von Unrechtsstaaten, die wir erlitten haben. Und wir rühmen uns dessen sogar. Aber das Recht, das kommt doch, so wissen die Leute der Bibel, nicht von alleine. Das erfindet doch jemand nicht am Schreibtisch. Israel wusste es. Und es sei unserer Zeit ins Stammbuch geschrieben, das wirklich gültige Recht, das kommt von oben. Die 10 Gebote, die waren Israel vorgegeben. Nicht Mose hat sie erfunden. Er sollte sie schreiben und weitergeben. Das Recht auf Leben, auf Unverfügbarkeit des Lebens, das Recht auf Eigentum, das Recht auf die Wahrheit und Ehrlichkeit. Rechtsunsicherheit ist heute verbreitet. Orientierungslosigkeit. Und dann die Gerechtigkeit. Das Maß der Gerechtigkeit. Dieser Tage las ich das Buch jenes Belgiers, der den Machenschaften der Kommission in Brüssel zu Leibe gegangen ist. Sie kennen seine Geschichte aus dem letzten Jahr. Und da stand doch in der Tat, ich habe meinen Augen schier nicht getraut, dass diese Kommissionen und Behörden der Europäischen Union eine Betrugsbekämpfungsbehörde brauchen. So weit sind wir. Das ist heute normal. Staatlich etabliert. Atemberaubend. Aber jetzt zu uns. Ich kann nur sagen, wenn das die Maßstäbe sind, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, dann bitte helft doch mit, dass wenigstens in unserer Kirche diese Maßstäbe gelten. Und dass denen, die in unsere Kirche hineinwachsen, ganz speziell unsere Jugend und unsere Konfirmanden, diese unverbrüchlichen Maßstäbe mitgegeben werden für das Leben. Und ich war noch kaum im Oberkirchenrat vor 20 Jahren, da saß ich mit vielen Kollegen zusammen und wir haben uns Mühe gemacht an neuen Arbeitsblättern für den Konfirmandenunterricht, über die 10 Gebote lang drüber gesprochen, wie man es heute weitergeben kann. Und da saß der alte Kurt Hennig da und sagte, ja, geben wir uns so viel Mühe, meine Enkel lernen es in Tübingen nicht einmal im Konfirmandenunterricht. Schlagen wir wirklich an die eigene Brust, was hier nicht auf diesem Gebet schon auch durch uns versäumt worden ist und wir mit schuldig geworden sind an der Orientierungslosigkeit. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Es gibt Hoffnungszeichen, dass es doch einige verstanden haben, die Lektion dieses Gottesspruchs aus Jeremia. Darf ich kurz, wie immer, kleine Dia-Vortrag, schön so ein paar Dias reinschieben. Erstes Dia, letzten Sonntag aufgenommen in Heidelberg. Wissen Sie, wen ich meine? Diesen großen, alten Philosophen Hans-Georg Gadamer, 100 Jahre alt, ein Weiser, ein wirklich weiser und demütiger Mensch, ein wacher Geist, der von sich sagt, er sei eigentlich nicht viel weiser als andere Leute. Aber er habe eben einige Entdeckungen gemacht, einige bestimmte Schlüsse gezogen aus dem, was vorgeht, und ihm sei es darauf angekommen, möglichst vielen, die unter seinem Katheder sitzen, etwas davon weiterzugeben. Als diese Nachricht über den Kanal huschte, das war sehr schnell beieinander. Da kam dann schon die andere Szene, wo all die großen Stars der Filmindustrie ihre Orden bekommen haben. Und ich habe festgestellt, das, was sie zu Gadamer sagten, das war vielleicht ein Fünftel von dem, was dann nachher hinterher kam. Lassen wir's. Gadamer. Zweitens. Noch ein Dia aus dem letzten Sonntag. Haben Sie es auch gesehen? Dieses Bild aus Dresden. Aus Dresden. 55 Jahre nach der Katastrophe. Die Übergabe der neu hergestellten des Kuppelkreuzes für die künftige Frauenkirche. Ich will es die Reden nicht erwähnen, aber mir ist aufgefallen hinterher in einem Zeitungsbericht, da hat jemand im Abteil seine Zeitung liegen lassen und ich habe hineingeschaut und er sagte, für ihn sei es ergreifend gewesen, wie viele Leute da gewesen seien. Das hätte er nicht gedacht. Der ganze Platz um die jetzt im Wiederaufbau begriffene Frauenkirche, voll mit Leuten, die das interessiert hat, die das gepackt hat, die davon getroffen waren. Hier ist eine Instanz, hier ist ein Bischof, der im Auftrag Gottes sagen kann, lasset euch versöhnen mit Gott und dann geht's uns wieder gut. Den Engländern wie den Deutschen. Hoffnungsbilder, Weisheit, Klugheit. Drittens, und wenn wir schon in Sachsen sind, dann reden wir doch auch von dem anderen Genie aus Sachsen, das wir in diesem Jahre mit dem 52. Todestag feiern. Sie kennen ihn alle, Sie haben ihn alle musiziert, den großen Johann Sebastian. Wie heißt er? Also, er rühmte sich gewaltig seiner Matthäus-Passion. Haben Sie es gelesen? Nee, ich nicht. Ich weiß nur, dass er immer unter die Matthäus-Passion und unter alle seine Werke drei Buchstaben geschrieben hat. SDG. Soli Deo Gloria. Ein Weiser. Allein Gott Ehre. Nicht mir. Und in diesem hat er einen Großvater, einen lutherischen Großvater gehabt, der Bach. Jetzt sind wir nochmal in Sachsen und Thüringen. Der andere große Sachse, jetzt kommt natürlich Martin Luther. Haben Sie was gelesen, dass er sich seiner Bibelübersetzung gerühmt hätte? Und das war ein gigantisches Werk. Soll man einer nachmachen? Erst einmal selber die deutsche Sprache schaffen und dann auch noch. Er hat sich nie. Wissen Sie, was auf dem letzten Satz, auf dem letzten Zettel stand, den man gefunden hat, als er schon erkaltete? Wir sind Bettler. Das ist die Wahrheit über unser Leben. Wir sind Bettler. Aber Kinder, die betteln dürfen. Und jetzt kommt der letzte bei meinem Dia-Vortrag. Dann bin ich jetzt natürlich bei Jesus, der sich auch nicht seines Opfers rühmte, sondern der in Gethsemane betete, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, und ein Reicher sich deines Reichtums. Heute, liebe Gemeinde, ist Sonntag Septuagesime, 70 Tage vor Ostern. Also noch nicht ganz Fastenzeit. Wir lernten es so, die Vorfastenzeit. Das eigentliche Fasten beginnt an Aschermittwoch. 40 Tage für das Volk, für die Gemeinde. Aber nach alter Ordnung, die Kleriker, die haben sich noch mehr verordnet. Und das ist übrigens richtig so. Die da oben sollen sich mehr verlangen. Die haben gesagt, wir fasten nicht bloß 40, wir fasten 70 Tage. Von daher dieser Rhythmus. Wie wäre es, liebe Gemeinde, wenn die Kleriker, die Leute von der Kirche, die Politiker in ihre Mitte nehmen würden und fasten und beten um einen guten Neuanfang. So, wie es nur das Evangelium es uns gibt. Das Fastenkleid anziehen, das würde manchem gut stehen. Aber zu einem Neuanfang braucht man seinen Begleiter, um nicht zum Pharisäer zu werden. An einer katholischen Klosterschule las ich einmal in goldenen Lettern: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. In die Schule gehen wir gleich heute. Gleich heute. Und es tut uns allen gut. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, lass uns Luthers Lied zum Psalm 130 singen, die drei angegebenen Strophen. Ewiger Gott, du Herr allen Lebens, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist und nicht nach unseren Leistungen und Fehlern uns beurteilst. Deine Maßstäbe sind anders als die in unserer Welt. Wer zu dir kommt, dem wendest du dich zu mit der Fülle deiner Barmherzigkeit. Du willst das Leben aus Liebe und nicht aus dem Gesetz, nicht auf den Besitz, sondern auf unser Herz kommt es dir an, nicht auf unser Wissen, sondern auf unseren Glauben. So bitten wir dich um die Demut des Herzens, die nicht fordert, sondern annimmt, was dein Wille ist. Wenn du uns Weisheit schenkst, dann lass uns nicht stolz und hochmütig werden. Wenn du uns Stärke gibst, dann lass uns die Schwachen nicht vergessen. Auch die Starken haben Zeiten, wo sie schwach sind. Wenn du uns Reichtum schenkst, dann lass uns dich als den Geber aller Gaben nicht vergessen. Herr, in der Fürbitte gedenken wir heute all derer, die in Politik und Wirtschaft, in Staat und in den Parteien regieren und lenken sollen, für Recht und Gerechtigkeit sorgen und dafür, dass Menschen nicht unter die unbarmherzigen Räder unserer technischen und wissenschaftlichen Entwicklung geraten. Stehe besonders denen bei, die schuldig geworden sind an Gesetz und Recht, und gib dort, wo es nicht mehr weitergehen kann, auch einen neuen Anfang. Lass Menschen zur Einsicht kommen, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Sei uns gnädig in unserem Volk und in unserem Land. Auch bitten wir dich heute, Herr, für die Jugendkonferenz, für Weltmission auf dem Killesberg und für alle, die sich dort versammelt haben. Erhöre uns in allen unseren Bitten, wenn wir dich anrufen als unseren Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich habe noch Folgendes anzusagen. In beiden Gottesdiensten am nächsten Sonntag wird an den Wiederaufbau der Kirche vor 50 Jahren erinnert. Am Vorabend, also am Samstag um 18 Uhr, wird uns Pfarrer Schäffbuch kurz und knapp aus der Geschichte der Gemeinde erzählen. Stichwörter: Kirchenkampf im Dritten Reich, Fliegerangriff, Zerstörung der alten Kirche und Wiederaufbau. Bewegende Zeiten, die wir nicht vergessen sollten. Bitte nehmen Sie den neuen Notizenzettel mit, dann sind Sie über alle weiteren kommenden Veranstaltungen informiert. Auf dem Killesberg findet heute die 9. Jugendkonferenz für Weltmission statt. Eindrucksvoll ist auch für alle Älteren die halbstündige Schlussveranstaltung mit allen Teilnehmern. Bei jedwedem Wetter, im Freien um 15.30 Uhr, halb 4 Uhr, mit Pfarrer Ulrich Parzani. Das heutige Opfer ist von unserer Kirchenleitung bestimmt für die Dienste unseres diakonischen Werkes. Und nun singen wir: Herr, wir bitten, komm und segne uns. 500. 65, die erste Strophe mit den Posaunen und erheben uns dazu. Aber hin und lernet, was das heißt. Barmherzigkeit ist mehr als Opfer. In diesem Wort geht hin in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht und gebe euch seinen Frieden. Amen.